Okay, ich darf euch schon mal viele Grüße vom Tim bestellen. Die Britta hat es gerade schon gesagt, die ganze Familie ist leider krank, so ein bisschen angeschlagen, also eine Atemwegserkrankung, wahrscheinlich nicht Covid-19, aber da wir es nicht wissen und sie es nicht wissen, sind sie heute nicht da. Wir wünschen ihm auf jeden Fall von hier schon mal gute Besserung. Ich bete einmal auch für alle anderen Kranken. Jesus, wir wissen, du bist unser Heiler, du hast die Macht, Menschen gesund zu machen. Und wir beten, dass du jetzt kommst und alle, die krank sind, die wir kennen, anrührst und gesund machst, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und Heilung schenkst. Amen. Und das führt uns auch schon direkt zu einer spannenden Frage in diesem Gottesdienst. Wer hat denn Lust zu predigen heute? Die Britta sagt, frag das nicht, es könnten sich welche melden, aber bisher sehe ich keine Meldung. Und das heißt wohl, dass ich das Glück habe, heute predigen zu dürfen. Spontan, ich habe nichts vorbereitet. Ich hoffe, ihr seht mir nach, wenn es dann nicht so ganz astrein glatt läuft. Aber eine Idee hatte ich, jetzt heute Morgen, seit heute Morgen war ich das. Und die passte auch gut zu der Moderation, die der Andreas gerade gehalten hat. Es soll nämlich darum gehen, wie wir uns verhalten in Stresssituationen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wer das ausprobieren will, herzliche Einladung. Eine der allergrößten Ängste von Menschen ist, vor Gruppen zu sprechen. Das löst richtig Stress aus. Mir geht es zum Glück nicht so. Ich habe jetzt nicht den Megastress, vor Leuten zu sprechen. Aber das ist so eine Sache, die Stress auslösen kann. Die Bedrückung, Angst, was auch immer auslösen kann. Und die Frage heute ist, wie gehen wir mit Stresssituationen um, mit Drucksituationen um? Und der ein oder andere wird es noch wissen. Ich habe vor 2 Wochen gepredigt zu einem ähnlichen Thema, nämlich das Verhalten in einer Krise. Und an ganz ähnlichen Punkten werden wir uns da heute entlanghangeln, nämlich auch das Verhalten in der Krise, auch im Alten Testament. Genau. Ich lese einmal den Bibeltext vor und ich lese den aus einer Erzählbibel. Da kommt man so ein bisschen besser rein, ohne dass jetzt groß vorbereitet ist, was da noch so am ganzen Hintergrund dranhängt. Ist zur Zeit so 850 vor Christus das Nordreich Israel. Steht 2. Könige 6, 24 bis 27. Nach dieser Zeit holte der syrische König Ben-Hadad zum entscheidenden Schlag gegen Israel aus. Er rückte mit seinem Heer bis nach Samaria vor und dort schlug er sein Heerlager auf und belagerte die Stadt eine lange Zeit. Viele Monate lang waren die Bewohner von Samaria wie in einem Käfig gefangen. Brot und Mehl wurden mit jedem Tag teurer und bald waren in Samaria alle Vorräte verzehrt. Schließlich zahlten sie für einen Eselskopf so viel wie sonst für einen Sack Mehl. Und manche schreckten sogar vor Kindermord nicht zurück, um ihr Überleben zu retten. Gerade schon erzählt, das ist eine Erzählbibel, das, was hier in so einem Satz recht harmlos rüberkommt. Ich gucke gerade, ob man Kindern die Ohren zuhalten muss. Wenn man da die Elberfelder Bibel liest, dann steht da wortwörtlich, der König läuft auf der Mauer rum und hört, zwei Frauen kommen auf ihn zu und eine beschwert sich. König, du musst was tun. Wir hatten solchen Hunger und ich habe mit dieser Frau ausgemacht, heute kochen wir meinen Sohn und essen ihn und morgen kochen wir deinen Sohn und essen ihn. Und ich habe meinen Sohn hingegeben und am nächsten Tag wollte diese Frau ihren Sohn nicht kochen und essen. Also so für mal die Tiefe von dem, wie man da umgeht. Und die Menschen bestürmten den König. Hilf uns, rette uns, wir sterben vor Hunger. Aber der König schrie auf: Wie soll ich euch helfen, wenn Gott uns nicht hilft? Jeden Tag ging er zur Stadtmauer, prüfte Mauern und Tore und spähte voller Angst zum Lager der Syrer hinüber. Unter seinem Königsgewand trug er ein raues Büßergewand, sodass jeder wusste, die Lage war ernst, todernst. Und wenn nicht ein Wunder geschah, müsste sich die Stadt in Kürze den Feinden ergeben. Und wer ist an allem schuld? Grollte der König. Kein anderer als dieser Elisa. Er hat uns die Syrer auf den Hals gesetzt. Warum mischt er sich in alles ein? Bei Gott sterben soll er. Noch heute lasse ich ihn töten. Indessen beriet sich Elisa mit den Ältesten der Stadt. Da kam ein Bote des Königs. Schnell, rief Elisa, schließt die Tür. Gleich kommt der König zu mir. Ich weiß, er will mich töten. Kaum hatte er das gesagt, da war der König auch schon da. Da siehst du, was du angerichtet hast, schleudert der König Elisa entgegen. Dein Gott hat uns ins Unglück gestürzt. Was soll ich nun machen? Warten, bis Gott hilft? Ich erwarte nichts mehr von Gott. Aber Elisa ging auf den König zu und mit fester Stimme sprach er: Höre, was Gott zu dir spricht. Morgen um diese Zeit werden am Stadttor 5 Kilo Mehl und 10 Kilo Gerste nur 1 Silberschekel kosten. Ha, das soll einer glauben, rief ein Gefolgsmann des Königs. Selbst wenn ein Wunder geschehe, wenn Gott Fenster im Himmel macht und sein Segen auf uns herabkäme, das kann doch nicht sein. Doch, entgegnet Elisa ernst, es wird geschehen, wie Gott gesagt hat. Mit eigenen Augen wirst du es sehen, aber du wirst nichts davon essen. Zur selben Zeit lungerten draußen vorm Stadttor 4 aussätzige Bettler herum. Und sie hatten seit vielen Tagen nichts mehr gegessen. Da sagte einer zu dem anderen: Was sollen wir hier machen? Wenn wir hier bleiben, verhungern wir. Gehen wir in die Stadt, verhungern wir auch. Warum laufen wir nicht ins Lager der Syrer über? Wenn sie uns leben lassen, ist es gut. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und noch vor Anbruch des Tages schlichen sie sich zum syrischen Lager. Es war noch dunkel, als sie dort ankamen. Aber wie staunten sie? Im Lager war es totenstill. Die Zelte lagen verlassen da. Alle Syrer waren geflüchtet. Hals über Kopf hatten sie sich in der Nacht davongemacht und alles zurückgelassen, was sie besaßen. Gold, Silber, kostbare Kleider. Sogar ihre Pferde und Esel standen da noch angebunden. Und da stürzten sich die Bettler auf die fette Beute, aßen und tranken sich voll und brachten alles Gold und Silber in ein sicheres Versteck. Unermüdlich schleppten sie die Schätze aus den Zelten und hatten noch nicht genug. Schon wurde es draußen hell, die Sonne ging auf über Samaria. Da sagte einer zum anderen: Was wir hier machen, ist nicht recht. Wir horten das Gold und fressen uns voll, aber in Samaria hungern die Menschen. Wir wollen die gute Nachricht nicht für uns behalten, sonst laden wir große Schuld auf uns. Auf, laufen wir zur Stadt, verkünden dem König, was wir entdeckt haben. Und sie liefen zum Stadttor, das war immer noch verschlossen. Macht auf, riefen die Bettler. Wir haben gute Nachrichten für euch. Die Feinde sind weg, alle Zelte sind leer, im ganzen Lager rührt sich nichts mehr. Da riefen die Wächter die Nachricht in die ganze Stadt aus und sie meldeten ihrem König: Freu dich, wir sind frei. Die Syrer sind abgezogen. Aber der König traut dem Frieden nicht. Wer weiß, sagt er sich, vielleicht locken uns die Syrer nur in eine Falle. Und er schickt 2 Kampfwagen los, die sollen erkunden, was mit den Syrern geschehen war. Und es dauerte nicht lange, da kehrte sein Bote zurück und brachte die gute Nachricht: Es ist wahr, wir sind frei, alle Syrer sind geflohen. Dann machten sie die Tore weit auf, stürmten voll Freude hinaus und machten sich über die Beute her. Sie aßen und tranken sich voll, Sie schleppten schwere Säcke voll Mehl und Gerste zum Stadttor und wie Elisa gesagt hatte, so kam es. 5 Kilo Weizenmehl und doppelt so viel Gerstenmehl kosten nur 1 Silberstück. Es gab für alle mehr als genug. Nur der Gefolgsmann des Königs bekam von dem Segen nichts ab. Im Gedränge am Tor wurde er von den Massen erdrückt. Und nun war geschehen, was niemand mehr erhofft hatte. Samaria war gerettet. Aber niemand außer Elisa wusste, was wirklich geschehen war. Gott hatte in der Nacht die Feinde verwirrt. Panischer Schrecken hatte alle Syrer erfasst. Noch ehe der Morgen anbrach, waren sie über den Jordan geflüchtet. Gott war es, nicht ein Zufall, dem die Menschen in Samaria ihre Rettung verdanken. So ein kurzer geschichtlicher Kontext. Viele von euch wissen vielleicht, es gab im biblischen Israel eine ganze Zeit lang 2 Königreiche. Ein Königreich in Jerusalem, das Königreich Juda, und ein Königreich in Samaria, das Nordreich, Königreich Israel. Das gab es ungefähr von 920 vor Christus bis 720 vor Christus. Und das Die Geschichte spielt so 850. Also dieses Königreich gibt es seit 70 Jahren und in dieser Zeit wurde die königliche Familie, ich glaube, schon 2-mal ermordet. Das 3. Mal kommt erst ein paar Jahre später. Die Könige da halten sich meist nicht lange und irgendwann kommt jemand anderes und putscht. Und all diese Könige, lesen wir, wandeln nicht auf Gottes Wegen. Sie folgen nicht Gott nach. Sie wollen ihr eigenes Ding durchziehen, ihre eigenen politischen Pläne umsetzen und geraten damit immer wieder in Schwierigkeiten. Und zwar nicht so in Schwierigkeiten, in die wir hier auch geraten, sondern in solche Kriege, in solche Hungersnöte, wo fremde Staaten kommen und das Überleben bedrohen. Und Gott schaut sich das an. Und er schaut sich das nicht nur einmal an und er schaut sich das nicht nur für 10 Jahre an, dass die Könige und mit ihnen auch das ganze Volk, wie in dieser Geschichte, sich von ihm abwenden, aber er trotzdem immer und immer wieder Wunder tut, um die Feinde, die sein Volk bedrohen, zurückzuschlagen. Immer und immer wieder. Das ist Langmut, das ist Gottes Geduld. Da bewährt sich Gottes Gnade und Güte. Wie verhalten wir uns unter Stress oder unter Druck, wenn es uns schlecht geht? Wenn man sich das vorstellt, diese Situation, möchte kann ich noch mal erzählen, mit den eigenen Kindern unter Hunger, denkt man erstmal, ja, würde ich nie machen. Und stimmt höchstwahrscheinlich auch bei allen von uns, könnten wir es so weit weg von allem, das würden wir nie tun. Aber wie schlimm sind die Bedrängnisse, die wir erlebt haben? Wer von uns hatte schon mal Hunger? Also jetzt nicht Appetit, Hunger. Und richtig Hunger hat man auch nicht nach einer Woche Fasten. Also da ist der Hunger dann eh ein bisschen weg. Aber ich glaube, richtig Hunger hatte hier noch niemand von uns. Ich weiß nicht, es sind ja auch Leute hier, die hierhin geflüchtet sind. Das kann da schon mal eher sein. Aber ich für mich kann nur sagen, ich hatte noch nie Hunger. Ich hatte noch nie wirklich Angst um mein Leben. Ich hatte noch nie so eine Druck- und Stresssituation. Und trotzdem kenne ich das, wenn man gestresst ist oder wenn so die ganze Welt und Gesellschaft wie jetzt gerade ein bisschen komisch und unerfreut und einfach halt Corona ist, dass das unser Verhalten ändert, dass das verändert, wie liebevoll, wie geduldig wir mit Menschen umgehen können, wie offen wir dafür sind, Menschen neu in Gemeinschaft mit reinzubringen. zu nehmen, auf Menschen zuzugehen, zu fragen, wie es ihnen geht, ob sie was brauchen, praktische Hilfe oder Trost oder Gebet. Wie verhalten wir uns in Stresssituationen? Ist das so wie in dieser Erzählbibel, der König Joram sagt, was erwarte ich schon noch von Gott? Ich erwarte nichts mehr von Gott. Ist das unsere Reaktion? Oder glauben wir, dass Gottes Gnade wirklich hier ist, wirklich da ist, wirklich Veränderung schaffen kann? Die Frage kann ich euch nicht beantworten, aber diese Geschichte ist für mich ein Schlüssel, um einen ganz zentralen Bibeltext nochmal neu, nochmal tiefer zu verstehen. Den lese ich jetzt gleich nochmal vor. Es steht in Römer Kapitel 5. Es geht darum, wie nochmal neu zu sehen, wie langmütig, wie geduldig, wie groß Gott gehandelt hat in Jesus. Es gibt diesen Satz, Gott hat uns geliebt und ist für uns gestorben, als wir seine Feinde waren. Und ich war weg von Gott und ich weiß auch, ich habe Schuld auf mich geladen und ich weiß auch, ich brauche seine Gnade, seine Vergebung, um wirklich bei ihm zu sein. Und ich weiß auch, dass ich sie habe und das ist richtig gut. Aber dieses Feinde wirklich nachzuempfinden, da sind diese biblischen Geschichten, glaube ich, wichtig für. Und dann können wir uns fragen, gut, wir sind nie so geworden, wir sind nie so, haben nie solche Schuld auf uns geladen, aber wir haben auch nie solche Bewährungen erleben müssen, nie solchen Druck, solchen Stress, solche Krisen erleben müssen, wie Hunger und Krieg. Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir unseren Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser wundervollen Gnade, in der wir stehen. Aber nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch, das heißt, wir freuen uns und sind stolz auf die Bedrängnisse, auf die Krisen, da wir wissen, dass Bedrängnisse Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung und die Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, die Hoffnung wird nicht enttäuscht werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu dieser Zeit ist er für Gottlose gestorben. Kaum jemand wird für einen Gerechten sterben. Für den Gütigen möchte vielleicht es noch jemand wagen, sein Leben hinzugeben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr, nun, da wir jetzt durch sein Blut gerecht sind und von seinem Zorn verschont werden. Denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott wurden wir versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Und so werden wir noch viel mehr, da wir jetzt versöhnt sind, durch Jesu Leben gerettet werden. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wie verhalten wir uns unter Stress, unter Druck, wenn es uns nicht gut geht? Ich weiß, dass es einige Menschen hier in der Gemeinde gibt, die es in den letzten Wochen und Monaten härter getroffen hat, die unter Druck stehen und die nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen können, richtig gut. Wollen wir uns ein Beispiel nehmen an Joram, an den König, an diesen Müttern? Natürlich wollen wir das nicht, aber fragen wir uns nochmal ehrlich, wie weit gehen wir in diese Richtung? Und wie weit gehen wir in die Richtung, die Jesus gewählt hat? Nämlich genau für diese Menschen, genau für diesen Zug in Menschen, den auch wir in uns tragen, zum Bösen hin, zur Sünde hin. Genau für die, genau für uns, alles zu geben. In Jesu Fall hieß das, sein Leben zu geben. Für uns heißt es das wahrscheinlich nicht. Für uns heißt es wahrscheinlich eher, sich hinzugeben, liebevoll nachzufragen, zu helfen. Und sich dabei nicht von Gott wegzudrehen, sondern zum Kreuz hinzugehen und vor Gott auf die Knie zu gehen, ihn anzubeten und darauf zu vertrauen, dass er in der Krise da ist, erlebbar ist und dass diese Krise ein Ende findet. Diese Hoffnung zu bewahren, wie Helen und Anna das getan haben. Und sich diese Hoffnung zu bewahren, dass Gott ein Wunder tut, sei es im Großen, dass Corona so verschwindet wie der Virus in dem Kaninchen, oder auch im auch Großen, aber nicht ganz so Großen, dass das, was Menschen belastet, was uns belastet, unsere Nächsten belastet, so verschwindet und ersetzt wird durch Frieden, durch die Gegenwart Gottes. Ich möchte zum Ende beten nochmal. Und dann wollen wir gemeinsam in den Lobpreis starten. Jesus, danke für diesen Tag. Danke, dass du hier bist. Und wir beten, dass du dich erbarmst. Herr, erbarme dich, denn wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass wir immer wieder Schuld auf uns laden, dass wir lieblos mit anderen umgehen, dass wir mehr auf uns achten als auf alles andere, mehr auf uns achten, auf unser Herz als auf dich. Wir beten, vergib du uns. Wir danken dir für alles, was du an Hindernissen uns in den Weg stellst, die dazu führen, dass wir lernen, geduldiger zu werden, dass wir Bewährung erleben, dass unsere Hoffnung wächst. Wir beten, dass wir es wirklich mehr und mehr schaffen, dich als Beispiel zu nehmen. Wirklich ganz und gar die Liebe zu Gott und zu den Menschen über unsere Selbstbezogenheit, über unsere Bedürfnisse zu stellen. Nicht, dass wir dabei untergehen, sondern dass wir gerade darin erleben, dass du die Lebensfreude bist und die Freiheit. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Und ich bete, dass ich dich jetzt erlebe und dass jeder Einzelne, der hier ist, dich jetzt erlebt. Du bist unser Gott. Wir beten dich an. Amen.